das finde ich total spannend, dass jetzt gerade so viele Leute so ein generelles Aufwachen haben und verstehen, wir können eine bessere Welt möglich machen. Es ist möglich. Und der erste Schritt ist natürlich, es erstmal zu erkennen. Und ich habe das Gefühl, das tun gerade ganz viele. Und ich auch auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Davin und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja dabei unterstützen. Ihr könnt diese Folge teilen in den sozialen Medien oder mit Freundinnen und Freunden. Und folge uns auf Spotify, einfach auf den Abonnieren- oder Folgen-Knopf drücken. Unsere heutige Gästin ist Sarul Krause-Jentsch. Sarul verantwortet als Head of Studios den Bereich Podcasts bei Spotify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was genau das heißt und was sie und ihr Team machen, das erzählt sie uns in diesem Gespräch. Also wir hatten mit Sarul ein echt gutes und sehr lockeres und dennoch tiefes Gespräch, oder Isa?
Ja, also ich bin total geflasht noch von dem Gespräch, weil das so viel Leichtigkeit versprüht hat. Sarul ist mit Anfang 32 in einem Job gelandet, von dem sie selbst sagt, dass sie glücklicher nicht sein könnte. Und wie so oft ging es aber natürlich auch nicht ohne Stolpersteine. Und Sarul teilt ihr berufliches Scheitern mit uns oder auf jeden Fall so diese Kreuzungen und Wirrungen und Irrungen. Sarul hat sich auch lange nicht mit ihrer Herkunft auseinandergesetzt und was es für sie selbst bedeutet, ihre beiden Kulturen, also Deutschland und die Mongolei, miteinander zu verbinden. Sie reflektiert ihr, wie sie sagt, eigenes Erwachen mit uns gemeinsam. Und das ist natürlich eine sehr schöne Reise, auf die wir mit ihr gehen durften. Wir sprechen natürlich auch sehr viel über Podcasts. Das liegt daran, dass Sarul in ihrem Job einfach wirklich aufgeht. Wir sprechen über Trends, ihre Lieblinge und warum sie sich ein weibliches Fest und Flauschig wünscht. Danke auf jeden Fall an Sarul für dieses super schöne und wie gesagt vor Leichtigkeit sprühende Gespräch. Ihr solltet Sarul auf jeden Fall kennenlernen.
Ja, und auch diesmal ist Schieß Mercedes wieder Partner dieser Folge und Schieß Mercedes verfolgt eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier bei Role Model. Schieß Mercedes rückt regelmäßig Geschichten starker Frauen in den Fokus. Du kannst dich inspirieren lassen, indem du Teil der Schieß Mercedes Community wirst, indem du den Newsletter abonnierst unter newsletter.schießmercedes.de. Dort erhältst du einmal im Monat viel Inspiration durch Interviews, Porträts, Home Stories und auch hin und wieder mal eine Einladung zu exklusiven Veranstaltungen. Im aktuellen Newsletter spricht die Journalistin Ciana Sophia Höder mit der Schauspielerin Thelma Boabeng über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und wie man eine Community für Gleichgesinnte schafft. Alle Infos auch in den Shownotes. An dieser Stelle vielen Dank von Isa und von mir an Schieß Mercedes für die Unterstützung des Podcasts. Jetzt geht's los mit dem Romanos Podcast. Hier ist Episode Nummer 71 mit Sarul Krause-Jentsch.
Mit was von einem Gefühl bist du heute in den Tag gestartet?
Oh, heute in freudiger Erwartung auf meinen Urlaub, ehrlich gesagt.
Der morgen losgeht.
Absolut. Und ich habe mich total auf euch gefreut. Wirklich. Also ich bin total gespannt und bin ganz, fühle mich ganz doll geehrt, hier zu sein. Und hoffe, ich freue mich einfach auf die nächsten ein, zwei Stunden mit euch.
Zwischen To-Do-Liste und jetzt hier sitzen, kannst du da einen Cut machen im Kopf und sagen, okay, ich habe, obwohl ich morgen in Urlaub fahre und noch 1000 Dinge eigentlich machen müsste und erledigen müsste, jetzt sitze ich hier und fokussiere mich auf eine Sache. Kannst du es gut?
Also mal mehr, mal weniger. Also im Moment ist auf jeden Fall so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, es ist gerade jetzt auch nach anderthalb Jahren Pandemie und so weiter und auch ein bisschen familiären Themen, gesundheitlichen Themen und so weiter, fällt es mir im Moment doch eher schwer. Aber ich habe heute wirklich das allererste Mal, das mache ich hin und wieder, mir wirklich gesagt, okay, 7 Uhr bis 7.30 Uhr. 7.30 Uhr bis 8 Uhr, 8 Uhr bis 8.30 Uhr, was machst du? Und deswegen bin ich jetzt eigentlich relativ entspannt und freue mich einfach auf euch.
Cool, wo geht's hin?
Nach Italien.
Mhm. Schön. Mhm. Wo da?
Pesaro, ich war da selbst auch noch nicht, in der Nähe von San Marino, am Meer aber.
Oh, das ist sehr cool.
Ja.
Du hast Ich freue mich total, dass wir heute hier sitzen, weil in der Vorbereitung habe ich einen kleinen Fakt über dich erfahren, der mich in meine Schulzeit zurückgebracht hat. Und ich muss ein bisschen ausholen. Mein damaliger Deutschlehrer hatte einen sehr starken Fokus auf Allgemeinwissen. Das heißt, wir haben sehr viel Zeitung gelesen, allgemein, also so das Tageswissen und so durchgeforstet und dadurch dann halt Deutschunterricht gehabt. Und eine Sache, die er gemacht hat, war immer dann, wir hatten so eine leere Landkarte, Weltkarte, und jedes Mal, wenn wir Artikel durchgearbeitet haben über ein bestimmtes Land, dann mussten wir dann das Land auf der Weltkarte situieren und die Hauptstadt. Mhm. Und das mussten wir dann am Ende des Jahres dann immer, mussten wir dann alle unsere Weltkarte dann auch in- und auswendig können. Und es gibt ein Land mit einer Hauptstadt, die mir so entfernt war, die irgendwann mal auf unserer Weltkarte gelandet ist und er dann gesagt hat, merkt euch die Hauptstadt, merkt euch den Namen dieser Hauptstadt, weil es wird irgendwann mal einen Abend geben oder einen Anlass geben, wo ihr angeben könnt mit dem Fakt, dass ihr die Hauptstadt von diesem Land kennt. Kannst du dir vorstellen, welche das ist?
Ich nehme an, Aserbaidschan?
Nein, Ulaanbaatar.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das so angeben kann, dass ich die Hauptstadt der Mongolei kenne. Und
vielleicht hört dein Deutschlehrer ja zu und sagt, okay.
Was ja, der lebt leider nicht mehr. So. Ja, der, das war ganz traurig. Andere Geschichte, aber der lebt leider nicht mehr. Aber,
schade, sonst könnte er jetzt, wenn er zuhört, denken, da habe ich eine Sache richtig
gemacht. Eine Sache richtig gemacht.
Aber es ist auch total
30 Jahre später.
Aber es ist auch total spannend, wie Leute auf die Mongolei reagieren, ne? Also es ist irgendwie so ein Herkunftsland, was ich total abfeiere und wo ich auch total stolz drauf bin, dann immer wieder zu sagen, ich bin Mongolin, weil einfach jeder irgendwas mit der Mongolei verbindet, obwohl das Land, glaube ich, irgendwie so viele Einwohner hat wie Berlin ungefähr und dann doch auch relativ geopolitisch nicht die größte Rolle spielt, ist es trotzdem ein Land, mit dem jeder mindestens Genghis Khan oder dann irgendwie Steppen und Weiten und tolle Wüsten und Landschaften und so verbindet, was irgendwie ziemlich cool ist, dass man dann doch in so einem geschichtsträchtigen Land irgendwie groß geworden ist.
Was verbindest du mit dem Land?
Vor allen Dingen Familie, also weil einfach die Familie mütterlicherseits daherkommt und ich eben auch als Kind und auch als Jugendliche sehr viel da war und daher da irgendwie ganz viel Verbundenheit mit herrscht. Und auf der anderen Seite ist es wirklich, ich kenne kein Land, was so verlassen ist und so weite, endlose Steppen und so weiter hat, wo man wirklich dann Wildpferde sieht und aus einem Bach trinkt und so. Also es ist schon sehr, sehr malerisch und sehr, sehr schön, das muss man schon sagen, ja.
Wie häufig bist du da?
Ich war das letzte Mal 2016 da, also jetzt, okay. Davor waren wir schon fast jedes Jahr im Sommer da, es war auch sehr schön, aber mittlerweile, ehrlich gesagt, war ich da jetzt nicht mehr so viel, auch wenn es super schade ist und ich jetzt auch gerade so, es klingt ganz komisch, aber so nach Black Lives Matter in letztem Jahr, habe ich mir selbst auch so ein bisschen, bin ich selbst auf so eine Journey gegangen, so okay, wo komme ich eigentlich her und was bedeutet es eigentlich für mich, asiatisch auszusehen, mongolisch zu sein und wie lebe ich das eigentlich auch in meinem Alltag, weil ich eher das Gefühl habe, dass ich es wirklich einfach wegignoriert habe viel, weil man ja sich, also man guckt ja nur auf sich raus, man guckt ja gar nicht auf sich rauf, man sieht ja gar nicht, dass man anders aussieht als alle Weißen, die um einen rumlaufen und jetzt plötzlich für mich auch zu verstehen, ach, du bist nicht weiß, und du kannst damit umgehen und du kannst dich damit auseinandersetzen. Das finde ich total aufregend und ist auf jeden Fall eine interessante Reise, auf die sich, glaube ich, viele People of Color oder auch Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren begeben haben.
Was hast du so rausgefunden auf der Reise?
Also ich habe zumindest das allererste Mal jetzt, also man denkt ja immer, wenn man irgendwie anders aussieht und vielleicht auch so die ein oder andere rassistische Erfahrung gemacht hat, dass man gebildet ist in dem Hintergrund oder dass man irgendwie verstehen würde, was Rassismus bedeutet. Und ich habe wirklich mit Lesen, mich bilden in der Richtung halt auch einfach gelernt, du weißt überhaupt nichts über Rassismus und du hast eigentlich gar nicht verstanden, was es bedeutet, was Rassismus ist, wie strukturell Rassismus ist und so weiter. Ne? Das, was ich immer dachte, was Rassismus ist und was, glaube ich, viele dachten, ist, okay, man wird auf der Straße blöd angemacht oder man wird komisch angeguckt oder man trifft auf Neonazis, die irgendwie, also wie gesagt, ich habe auch schon eine gewaltvolle Erfahrung gemacht mit einem Neonazi, ne, der mir als Kind irgendwie auch auf den Rücken gehauen hat und so, aber das dachte ich wäre Rassismus, aber Rassismus ist so viel mehr und das habe ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre auf jeden Fall durch Bildung und auch irgendwie im Austausch ganz anders erfahren und gelernt. Total spannend, also
ja. Was sind da so die, weil du gerade angesprochen hast, so die strukturellen Ebenen, ne, von Rassismus, die ja, glaube ich, langsam deutlicher werden oder weil erstens Menschen darüber sprechen, weil sie im politischen Kontext stärker thematisiert werden. Wo siehst du da die, also die Ebene, die du jetzt erkannt hast auf deiner Ebene, die du vorher nicht, vielleicht, die dir vorher nicht so bewusst waren?
Ja, also ich vor allen Dingen fällt es mir auf, dass wenn man, egal hinter welche Art von Thematik man reinschaut, man eigentlich merkt, dass es bestimmte Gruppen gibt, die benachteiligt werden, strukturell einfach. Also sei es, was ich auch sehr schockierend finde, im medizinischen Bereich, ne, dass zum Beispiel Schwarze oder auch People of Color ganz anderes Treatment kriegen, ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich aber auch genauso im Business-Kontext, im Geschäftsleben, dass bestimmte Gruppen vielleicht andere Vertrauensvorschüsse genießen als andere und so weiter. Also das ist so verrückt, aber wenn man sich erstmal anfängt, damit auseinanderzusetzen, dann ist so much about race. Ne? Mm. Also und das ist total erschreckend und fühlt sich auch so ein bisschen an, als hätte man plötzlich irgendwie so einen Schleier von den Augen genommen und wäre so, oh, Wahnsinn, da ist ja auch noch irgendwie struktureller Rassismus drin und da ja eigentlich auch. Genau, und in meinem eigenen Leben habe ich immer gedacht, eigentlich hat es mich nicht wirklich betroffen, weil ich gefühlt dann doch relativ privilegiert aufgewachsen bin und gefühlt halt, ne, auch nur in Kreisen war, wo alle woke und gebildet und aufgeklärt sind. Aber da wir trotzdem noch mal bei allem noch mal eine Schippe drauflegen können. Und das finde ich total spannend, dass jetzt gerade so viele Leute so ein generelles Aufwachen haben und verstehen, wir können eine bessere Welt möglich machen. Es ist möglich. Und der erste Schritt ist natürlich, es erstmal zu erkennen. Und ich habe das Gefühl, das tun gerade ganz viele. Und ich auch auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, mich nie damit auseinandergesetzt, wie ich aussehe oder dass ich anders aussehe und was das für mich bedeutet.
Tupoka Ogette spricht ja von Happy Land. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, Exit Racism, was ich ganz großartig finde, dieses Buch. Und Tupoka natürlich auch ganz großartige, eine ganz großartige Frau ist. Sie spricht halt von diesem Happy Land, bezieht es aber natürlich eher auf Weiße, ne? Die so die vielen Jahre in ihrem Happy Land-Modus gelebt haben und langsam merken, was dieses Happy Land eigentlich bedeutet und was es bedeuten kann, sollte, muss, aus diesem Happy Land rauszukommen. Und das finde ich, glaube ich, wie du sagst, ne, das merkt man bei vielen, dass sie realisieren, ah, okay, ich war eigentlich in einer Umgebung, ob das privat oder im beruflichen Kontext war, die strukturellen Rassismus überhaupt nicht zugelassen hat, im Sinne von, dass es bewusst war, ne? Oder dass man das Bewusstsein dafür hatte. Und das finde ich, deswegen stimme ich dir ja vollkommen überein, dass da, glaube ich, viele jetzt so diese Brille abnehmen und merken, ach krass, okay, das ist aber so differenziert und auf so vielen Ebenen eigentlich. Und das mal auseinanderzunehmen und auszupacken, ist, glaube ich, für jeden nicht nur eine wichtige Reise, sondern auch eine irgendwie so Selbstfindungsreise, ne?
Absolut. Und dann gibt es, also wir hatten auch einen Workshop mit Tupoka gemacht bei Spotify und der war wirklich auch eye-opening und ganz besonders. Ich meine, sie ist auch einfach eine besondere Frau. Aber es gibt nochmal so eine Ebene, die ich irgendwie auch sehe, die ist, okay, ich bin nicht quasi jeden Tag und täglich fühle ich mich Microaggressions ausgesetzt oder bin betroffen, sehe aber trotzdem eigentlich anders aus und habe offensichtlich auch ganz andere Erfahrungen gemacht als Weiße. Man will ja aber am Ende eigentlich dazugehören, ne? Und auch gar nicht so ein Fass aufmachen meistens. Also auch wenn man dann irgendwie was hört, dann ist man, glaube ich, auch einfach eher dann so gewillt zu sagen, ja, egal, lass uns einfach nicht drüber sprechen und lass uns einfach weitermachen. Und dann natürlich dieses ganze Thema mit, man will Leuten gefallen, man will geliebt werden, man will dazugehören und so weiter. Und das ist, glaube ich, als Person of Color oder als Woman of Color in sehr, sehr eigentlich nur weißen Spaces dann irgendwie irgendwann, ja, für mich jetzt eine Auseinandersetzung, so, ah, okay, so war dein Leben natürlich, du warst halt nur mit Weißen. So. Und ich habe zum Beispiel auch keine asiatische Freundin, glaube ich, oder so. Auch keine Schwarzen. Das ist auch, also ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend manchmal, finde ich.
Sprichst du es jetzt, eine kurze Nachfrage, sprichst du es jetzt mehr an? Also weil du sagst, so, du hast so eine eigene Reise begonnen, sprichst du es jetzt mehr an, wenn du es im, weiß ich nicht, privaten Kontext oder im beruflichen Kontext erfährst, so ein Spruch, wo du vielleicht vorher gedacht hast, ja, okay, ne, also lass uns mal zum nächsten Thema gehen und habe ich gar nicht gehört oder habe ich gar nicht mitbekommen. Bist du da irgendwie...
Also auf jeden Fall.
Das ist more outgoing im Sinne von, dass du es ansprichst?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also im beruflichen Kontext aktuell bei Spotify ist es wirklich, wir sind da auch einfach sehr aufgeklärt und sprechen uns da auch viel aktiv drauf an, wenn wir irgendwie sowas sehen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe auch so leichte Schuldgefühle, weil ich natürlich selbst mein ganzes Leben lang Asiatenwitze gemacht habe. Ne? Also so at my own expense irgendwie so, ständig Asiaten können nicht Auto fahren und so. Aber ich bin eine sehr, sehr, sehr gute Autofahrerin. Und sehr stolz drauf eigentlich, aber immer wieder irgendwelche Witze gemacht, die dann doch irgendwie so Mathe, Klavier spielen, schlecht Auto fahren und irgendwie wir sind Doktoren und irgendwie Anwälte Witze. Da fragt man sich dann schon so, okay, bist du eigentlich so ein Traitor? Hast du so ein, und ich glaube, es gibt das Wort Race Traitor oder so. Was, ja, also so viele interessante Begriffe, so viele interessante Phänomene, die man jetzt irgendwie angeht und so. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Journey.
Du hast dich mal im Interview als ungefährlich ausländisch beschrieben. Kannst du mir schreiben, was du damit meinst?
Ich heiße ja Sarul Krause-Jentsch, ne? Und Krause-Jentsch, also ich weiß nicht, ob es noch deutscher geht in der Kombi. Also Krause-Jentsch ist wirklich super deutsch. Ich war auch schon bei Bewerbungsgesprächen, wie gesagt, wo dann jemand aufgerufen wurde und dann Herr Krause-Jentsch bitte und ich aufgestanden bin und dann hieß, ja, nee, aber Herr, wir suchen Herr Krause-Jentsch. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich eben sehr gut Deutsch spreche, eigentlich hier groß geworden bin, mich super deutsch fühle, ein absolutes Allmannleben im Zweifelsfall auch lebe und eigentlich ja alles dann auch richtig mache, ne? Also gute Ausbildung irgendwie, ja nie laut geworden bin im Thema Aktivismus, da nie irgendwie ein Fass draus gemacht habe, sondern im Zweifelsfall sogar noch Witze darüber gemacht habe, ist es dann natürlich irgendwie so, es macht halt Spaß, es ist halt gut für die Diversity-Checkbox irgendwie so, man kann mich schön auf irgendwelche Jahresberichte raufpacken. Also ich war bei dem einen oder anderen Konzern auf jeden Fall auf Jahresberichten, wo ich mir dachte, wieso packt ihr die Praktikantin drauf? Aber natürlich war dann die Frage, haben wir noch einen Schwarzen, haben wir noch eine Asiatin, haben wir noch irgendwie, ne? Und da, genau, also dann natürlich auch die ganze Zeit mitzuspielen und dann aber irgendwie auch dann doch alles richtig zu machen und dann trotzdem nett zu sein und irgendwie auch, ja, halt einfach deutsch zu sein. So, oder mein Chef hat irgendwie gesagt, so ein Wolf im Schafspelz. Also sieht einfach nicht aus und tut nicht weh, macht alles richtig und kann man dann schön irgendwie für sich auch und für seine Zwecke nutzen als, hey, super Integration.
Mhm. Ich finde, also
Integration hat funktioniert.
Ja, ich finde es ja, also du sagst das ja so mit so einer Leichtigkeit und mit einem Lächeln, also lächeln tust du, seitdem du hier reinkommst. Also du hast eine sehr so aufgeweckte Persönlichkeit. Und das bewundere ich, dass du so ein Thema mit so einer Leichtigkeit angehst. War das immer schon so?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wahrscheinlich ist meine Herausforderung eher, das nicht nur mit einer Leichtigkeit anzugeben. Ja. Ne? Also nicht immer nur Witze draus zu machen und das irgendwie dann wegzulächeln und so weiter, sondern auch manchmal wirklich vielleicht auch mal in den Schmerz reinzugehen. Ja. Weil man es natürlich dadurch, indem man es immer so abtut, so hey, ich habe ja nie jemandem wehgetan, aber jeder mag es, wenn ich auf einem Jahresbericht drauf stehe. Also zumindest so richtig reingehen in den Schmerz oder vielleicht auch in die Verletzung, die manchmal dadurch passiert. Mhm. Das ist eher, glaube ich, meine Schwierigkeit, als dass jetzt ich damit irgendwie klarkomme oder das irgendwie weglächeln kann oder daraus irgendwie auch einen Witz machen kann oder eine gute Anekdote für Leute. Das heißt, im Zweifelsfall ist bei mir wahrscheinlich eher so ein Coping-Mechanism, einfach zu sagen, hey, ja, it is what it is, everyone's gotta live their life und wir versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Und genau, und ich glaube, diese Auseinandersetzung ist wahrscheinlich eher dann die Herausforderung, die ich habe.
Die Reise, die du unternommen hast, ne, das ist ja dann wirklich aber eine physische Reise, also du bist dorthin gefahren, aber es ist auch eine innere Reise. Hast du da, du hast so ein bisschen erzählt, Selbstbeschreibung, ich lebe so ein Allmannleben und ne, so fühl mich deutsch und so. Also wie bringst du die zwei Kulturen oder die zwei Teile in dir zusammen?
Also ich muss zugeben, bisher relativ schlecht, ne? Also ich bin halt wirklich deutsch und fühle mich auch wahnsinnig deutsch und habe halt natürlich eine Mutter, die eine sehr starke Persönlichkeit hat und auch eine Familie, die mongolisch ist und eben auch andere Werte lebt. Aber so in meinem täglichen Leben ist es nicht so, dass ich wirklich beide Parts integriert habe. So, ich kann, also auch wenn ich in der Mongolei bin, dann fühle ich mich eher wie so ein Beobachter von den total netten Eigenschaften oder wie auch Eigenarten und liebe das auch dort zu sein und liebe offensichtlich auch die Herzlichkeit und die Freundlichkeit und eben auch so diese bedingungslose Liebe, die da in Familienkonstrukten einfach herrscht. Aber so richtig in mein tägliches Leben habe ich es wirklich sehr, sehr wenig integriert und ist es auch einfach wenig, weil ich meine, es ist auch wirklich schwer für jemanden, also ich bin mit 2 Jahren hergekommen. Ich bin irgendwie dementsprechend, ich muss mal rechnen, 97% meines Lebens oder so, bin ich quasi wirklich in Deutschland gewesen und fühle mich natürlich auch sehr deutsch, bin nur in deutsche Schule gegangen, habe relativ wenig Austausch eben auch gehabt mit quasi meiner mongolischen Seite und der Herkunft. Und das ist wahrscheinlich irgendwas, was man auch so, was einem dann irgendwie auch fehlt und auch traurig macht auf Dauer, dass man es vielleicht gar nicht gelebt hat, weil es ist ja auch eine große Chance. Ja. Aber ich meine, also wie gesagt, meine Mutter ist da auf jeden Fall schon hinterher, dass wir auch uns halbwegs mongolisch verhalten oder auch.
Was heißt das? Was macht die so? Was sagt die?
Also für sie ist, also was wirklich ganz, ganz toll ist und was ich auch extrem von meiner Mutter und von meinen Eltern mitgenommen habe, ist so die Wärme und auch wirklich bedingungslose Liebe. So. Also Großzügigkeit und auch so ein Vertrauen in einen selbst und auch so ein gewisser Stolz. Also Mongolen sind sehr stolze Menschen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, es gibt irgendwie so 5 Genghis Khan Plätze in Ulaanbaatar. Und man ist immer so, welcher denn? Ja, der 5. bei der roten Schule, du weißt schon. Ach so, okay. Und ja, also wie gesagt, die Mongolen sind ein sehr stolzes Volk und halten sich, glaube ich, sind auch einfach noch sehr stolz irgendwie darauf, was sie auch erreicht haben und was sie auch bedeuten so in der Geschichte der Menschheit. Und genau, also das hat mir meine Mutter auf jeden Fall mitgegeben, das so Vertrauen in mich selbst. Und sie hat immer gesagt, du kannst alles werden, was du willst. Du kannst es alles, alles, alles schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dann irgendwie so den most straightforward Lebenslauf überhaupt nehmen konnte. Ich hätte eigentlich dann wahrscheinlich Künstlerin werden müssen oder so. Aber ja, also das ist auf jeden Fall sowas, was ich von ihr mitnehme.
Bist du schon das geworden, was du willst?
Also aktuell fühle ich mich absolut wohl da, wo ich stehe. Also es ist wirklich, also es gab selten Arbeitgeber, wo ich mich so wohl, also eigentlich noch nie. Ja, also es gab noch nie einen Ort und eine Stelle und einen Job und ein Team und auch ein Umfeld, wo ich mich so wohl gefühlt habe wie aktuell im Podcast-Bereich. Ja.
Was macht es aus, dieses Gefühl?
Also es sind so ganz viele Elemente. Das wichtigste Element ist wirklich so das Team, das ich habe, weil hey, die sind einfach, das sind alles Rockstars, die sind so committed, die sind so wertschätzend, so liebevoll miteinander und alle geben einfach ihr Bestes und man kann einfach jedem vertrauen. Und eigentlich muss ich quasi denen nur aus dem Weg gehen und denen den Rücken frei halten und dann einfach so wie so 10 gute Rennpferde rennen sie dann laufen irgendwie lassen. Los. Einfach laufen drauf los, kommen dann auf jeden Fall an einem guten Ort an. Genau, und dann ehrlich gesagt auch wirklich diese ganze Diversity, die dort gelebt wird. Ne? Also es ist generell so im Audiobereich, also es ist mir auch, als ich in den Audiobereich gekommen bin, aufgefallen, dass ganz viele tolle, starke Frauen da sind. Also Laura Terber bei der SZ, Sandra Sperber beim Spiegel, Tina Jürgens bei Zebra Audio, Maria Lorenz, Miriam Trunk bei der Audio Lines und so weiter. Also da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es wirklich viele gute, smarte Frauen in Führungspositionen gibt. Und aber auch, wie gesagt, bei Spotify, das war auch das erste Unternehmen, wo mir einfach so viele starke Frauen und smarte, starke Frauen mit Kindern in Führungspositionen begegnet sind, wo ich einfach total beeindruckt war. Und also ich war wirklich vorher eher in männlichen, weißen, älteren irgendwie so Räumen unterwegs und das ist einfach total aufregend, total spannend.
Woran liegt das denn? Also vielleicht ist meine Einschätzung auch falsch und dann musst du mich auf jeden Fall berichtigen. Wenn du sagst, es gibt ganz viele tolle Frauen im Audiobereich, die ja schon Jahre, ne, du hast gerade ganz viele aufgezählt, die schon Jahre im Audiobereich in Führungspositionen arbeiten und tätig sind. Und im Podcast-Bereich hat es aber relativ lange gedauert, bis man so die Frauen in den Podcasts gehört hat. Ne? Also Wann haben wir angefangen? 2015?
Ja, mit Role Model 2015 und mit dem Podcast 2017.
Ja, da gab es in Deutschland, ne, also ich gucke jetzt gerade nur oder habe nur Deutschland im Blick, gab es relativ wenige Frauen, die entweder einen Podcast gemacht haben oder Frauen, die in Podcasts gesprochen haben. Mhm. Also, ne, deswegen finde ich das total spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass im Audiobereich, im klassischen Audiobereich, eigentlich ganz viele Frauen sitzen, aber in der Podcast-Szene das irgendwie schon ein paar Jahre gedauert hat. Ne? Und jetzt würde ich sagen, die Szene in Deutschland ist relativ divers. Man muss halt in die aus den eigenen Bubbles rausgehen und sich die Nischen raussuchen. Da sind total spannende, tolle Menschen, die tolle Inhalte produzieren. Aber also kannst du das erklären, wie das irgendwie zustande gekommen ist?
Also ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, es gibt immer noch nicht genug Female Voices, ne, im Podcast-Bereich. Also wenn man sich allein die drei größten deutschen Podcasts ansieht, dann sind es halt männliche Hosts und weiße männliche Hosts. Also wir erklären uns das häufig so, dass zumindest das, was wir sehen auch in den Daten, ist, dass weibliche Hosts eher von Frauen gehört werden und männliche Hosts eben von Frauen und Männern. Und es ist wahrscheinlich irgendwie auch eine Prägung und es ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Gewohnheit oder so, ne? Welche Stimmen hört man viel? Wem gibt man irgendwie wer ist glaubwürdig? Es ist wahrscheinlich auch wirklich Gewohnheitssache. Wir versuchen da natürlich auch gerade jetzt, also es ist ja auch irgendwie eine sehr verantwortungsvolle Position für Inhalte verantwortlich zu sein, die irgendwie Millionen Menschen bewegen in irgendeiner Form oder auch eine Plattform zu haben, die irgendwie Millionen HörerInnen quasi irgendwie von A nach B bewegen kann oder zumindest auch irgendwie auf Inhalte hinweisen kann, kuratieren kann und so weiter, versuchen wir da schon gegenzusteuern. Es ist leider, glaube ich, einfach noch ein Weg, irgendwie auch
gegen die Gewohnheit so ein bisschen.
Absolut. Also ja, ich meine, man muss ja wahrscheinlich auch sehen, wer sind denn wirklich quasi ModeratorInnen im Fernsehen? Wen sieht man denn auf, wen hört man denn im Radio? Ne? Also ich nehme an, es sind einfach Gewohnheiten. Wir haben jetzt, ich hab auch eben nochmal die Zahl rausgesucht, weil ich sie auf jeden Fall nochmal droppen wollte. Ja, auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir bei unseren Hosts auf jeden Fall ein sehr, sehr diverses Set an Hosts haben und haben 70% weibliche Hosts, also eigentlich der Großteil sind eben weibliche Hosts.
Da und geht es um eure Originals, ne?
Genau, ja. Um unsere Originals. Ja. Also wenn man jetzt die Exclusives rauszählt, dann sind es sogar noch mehr Prozent, aber jetzt quasi über die gesamte Slate sind es dann wirklich 70%. Und ich glaube, es sind auch, ich habe aufgeschrieben, genau, sogar ein Drittel POC oder mit Migrationshintergrund. Und
seht ihr da einen Shift, wenn ich auf die Zahl eingehe, da, weil du vorhin gemeint hast, und ich würde das auch so sehen mit Gewohnheit, ne? Welcher Stimme hört man zu und hört man eher einer männlichen Stimme oder einer weiblichen Stimme zu? Seht ihr da einen Shift, wenn ihr sagt, okay, 70% oder mehr als 70% sind sogar weibliche Hosts, dass auch mehr männliche Zuhörer diese Podcasts hören, was ja dann vielleicht sogar so eine Art Trend auslösen könnte für die breitere Podcast-Szene. Wenn Männer dazu tendieren, auch mal weiblichen Hosts zuzuhören, wäre das ja schon mal ein guter Schritt.
Also wir tun auf jeden Fall unser Bestes und es gibt auch echt tolle Beispiele, also zum Beispiel Herrengedeck hat auch eine sehr große männliche Audience, ne? Also das finde ich zum Beispiel ganz spannend und wie gesagt zum Beispiel jetzt auch bei Wirecard oder so, wo die Audience oder wo die Hörerschaft wirklich sehr ausgeglichen ist, ist ja zum Beispiel auch eine weibliche Host, ne? Also eine Laura Terbell und genau, also ich denke so, steht der Tropfen höhlt den Stein und ich finde schon cool und ich bin da auch total stolz drauf, dass irgendwie quasi bei Spotify dann doch irgendwie auch wirklich eine Marktführer, als die größte Audioplattform Deutschlands, quasi eine junge asiatische Frau sitzt und irgendwie am Ende dann irgendwie auch darüber entscheidet, welche Inhalte eben gesehen werden oder wo wir auch investieren, in welche Formate wir investieren und welche Geschichten wir auch erzählen wollen. Also zum Beispiel auch 19.02.20, ein Jahr nach Hanau oder auch Terror am OEZ oder so. Ich denke, da ist also in unserem Team und natürlich auch das, eben weil ich bin, bei uns eine ganz andere Sensibilität.
Wie bist du zu deiner aktuellen Rolle gekommen?
Also ich würde sagen, jetzt so ganz konkret gekommen zum Podcasten bin ich so 2015, als Serial, glaube ich, rauskam. Und dann war ich so, what is this? Mhm. Weil die Sarah Koenig war dann, glaube ich, sogar in der Tonight Show oder so. Und dann war ich so, okay, war interessant. What is this new thing? Und dann habe ich, wie gesagt, Serial gehört. Natürlich mich sofort in Serial verliebt. Ich weiß nicht, wer das nicht kann, wenn man irgendwie aufs gute Storytelling steht. Und dann, wie gesagt, eigentlich mich die Podcast-Landschaft hoch und runter gehört und dann auch quasi die Idee gehabt und noch mit zwei quasi Bekannten das erste Deutsche Podcast-Festival organisiert, auf die Ohren. Und genau, dann habe ich irgendwie so meinen Weg ins Podcasten gefunden und zum Podcasting und die Liebe auch zu Podcast generell und Audio. Und dann darüber, also ich meine, es war jetzt auch... war auch keine leichte Zeit. Ich habe mich dann ja selbstständig gemacht und hatte dann auch quasi mit zwei Partnern geplant, ein Audiolabel zu gründen. Es hat dann alles nicht geklappt, was mich auch in ein großes Teil der Tränen für wahrscheinlich ein Jahr gestürzt hat. Also ich glaube, so wenn man auf jeden Lebenslauf, auf den man rausschaut, der sieht dann immer irgendwie so sinnig aus und macht dann im Nachhinein alles so viel Sinn. Aber das war auf jeden Fall auch ein riesengroßer Widerstand und eine echt harte Zeit für mich, weil...
Magst du ein bisschen drüber reden?
Absolut. Also ich habe da so noch nie wirklich drüber gesprochen, aber ich glaube, ich bin jetzt langsam an dem Punkt. Ich war so, heute bevor ich losgegangen, war ich so, maybe it's time.
Ja, schön, dass es bei uns ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe mich total ins Podcasten verliebt und auch in Podcast generell. Und ich habe natürlich auch die Riesen-Opportunity gesehen oder die Opportunität, die es im Podcast-Bereich in dem Markt gerade gab. Und wir waren auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Also wir haben, wie gesagt, das erste Deutsche Podcast-Festival organisiert mit über 1000 Teilnehmern in Potsdam am See. Wunderbar. Damals noch mit Besser als Sex und auch Gemischtes Hack und so weiter. Also auch eine schöne Sache. Dann, wie gesagt, bin ich mich quasi einfach auch nicht einig geworden mit meinen Partnern oder PartnerInnen, mit denen ich das machen wollte, und habe das natürlich total als persönliches Scheitern für mich aufgezeichnet, weil gerade die Vorstellung, man stürzt sich in was rein, man gibt viel Energie rein, man investiert sehr viel eigene Zeit, eigenes Geld und eben auch hat so viel Erwartungen und so viel Wünsche an das, was man sich vorstellt, was da passieren kann. Und dass das dann sich nicht materialisiert und man auch das Gefühl hat, man konnte das, was man so sehr geliebt hat, jetzt irgendwie doch gar nicht zu Ende bringen, war auf jeden Fall super, super hart. Ja. Und auch das Gefühl, gescheitert zu sein in diesem Unternehmertum. Also weil es ist so komisch, aber für jeden, ich glaube, jeder BWL-Student, der so unter 40 ist wahrscheinlich, wird verstehen, dass jeder irgendwann mal was gründen will. Ne? Und dann dieses Label zu haben, so ich bin jetzt Gründerin, ist so aufregend und irgendwie erfüllt einen.
Das hört sich so romantisch toll.
Total, und, ja. Total. Und dann hat man auch die ersten Erfolge und dann plötzlich merkt man, okay, du bist keine Gründerin mehr und du bist eigentlich gescheitert. So gerade für jemanden, der dann doch sehr ehrgeizig ist wie ich, war das auf jeden Fall total hart. Ja.
Wie hast du das verarbeitet?
Also ich bin dann immer ein großer Freund von so Coachings und Selbsterfahrungsreisen und vielen Seminaren und so weiter, weil ich, sobald ich wirklich merke, okay, ich komme hier selbst nicht mehr weiter und ich bin wirklich in einem Loch, wo ich denke, wie gesagt, ein Großteil der Tränen, weiß ich, dass ich ohne fremde Hilfe nicht rauskomme manchmal. Mhm. Genau. Und da, wie gesagt, einfach, ich habe eine Heldenreise gemacht, das ist so eine einwöchige Selbsterfahrung, verschiedenste Coachings, hatte auch echt interessante Coaches, teilweise Hypnosetherapie und so weiter. Und das hat auf jeden Fall total geholfen. Und interessanterweise, immer wenn man dann anfängt, sich zu helfen oder sich helfen zu lassen oder das andere einem helfen, kommt dann immer was. Zumindest war es bei mir immer so. Und dann kam eben Spotify. Und irgendwie seitdem ist es wirklich nur noch so ein I'm so happy, every day is awesome. Also deswegen fühlt es sich auch jetzt alles so im Rückblick einfach so an, it was meant to be, es sollte genau so sein, es musste alles genauso passieren. Und wie gesagt, ich bin echt schlecht in Sprichwörtern, aber es gibt ja dieses so, Widerstände schleifen den Stein oder so, oder ja, irgendwas schleift ja den Stein. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Hast du, fällt es dir einfach, nach Hilfe zu fragen?
Nein, eigentlich nicht. Auf keinen Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer von sich sagen würde, dass es ihm leicht fällt, nach Hilfe zu fragen. Also
weil das ist ja totale, das muss eine richtige Selbsterkenntnis erstmal sein, ne? Also die Erkenntnis darüber, ich bin gescheitert und wie du gerade gesagt hast, ich komme da nicht raus. Also ohne jemanden, der mich da rauszieht oder coacht oder mir zeigt, wie der Weg weitergeht.
Wenn es dir nicht einfach fällt, wie war dann der Schritt, dann nach Hilfe zu suchen oder zu fragen?
Also es ist jetzt auch nicht das erste Coaching, was ich mache, ne? Und ich habe, wie gesagt, also der Großteil meiner Freunde sind entweder Ärzte, Psychologen oder selbst Coaches oder GründerInnen. Also zum Beispiel mein bester Freund, mit dem habe ich auch schon das eine oder andere Coaching gemacht, und der ist da wirklich sehr straightforward und die eine der größten Lebenshilfen überhaupt in meinem Leben. Genauso wie meine beste Freundin, die Psychotherapeutin ist und so weiter. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall gutes Setting, schon, ja. Die einen dann auf jeden Fall immer mal wieder in die richtige Richtung weisen. Und wo das Ding ist, auch ich glaube, gerade für Leute, die gern viel alles richtig machen, gern perfektionistisch sind, gern alles unter Kontrolle haben und so weiter, also so Leute wie ihr und ich, vermute ich.
Ich hebe die Hand.
Wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, genau. Dann wird diese Plexiglasscheibe nicht kaputt gehen.
Nicht kaputt gehen, genau.
Genau. Was war die Frage? Jetzt habe ich mich gerade verrannt.
Ja, die Frage war der Schritt, weil du ja sagst, dass dir nach Hilfe fragen schwerfällt, wie du dann dahin kommst, nach Hilfe zu fragen. Du hast erzählt, dass du schon ein Umfeld natürlich hast von Menschen, die da auch nah dran sind, ne? Mhm. Also Introspektion, Hilfe, anderen helfen.
War das dann eher so, dass die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, hör mal.
So, Intervention.
Wir sollten uns mal hinsetzen.
You gotta stop this. Ja.
Ich glaube, wir müssen mal reden. Oder kam das von dir?
Nee, ich glaube, es kam, also ich weiß auch einfach, was mir hilft in solchen Situationen. Und ich weiß auch einfach, dass ich einfach vieles dann auch so abtue, sehr schnell. Und meine Schwäche auf jeden Fall ist, dass ich ungern Schwäche zeige. Und wenn ich dann aber einfach merke, es geht nicht mehr, dann ist es auch einfach häufig. Es liegt dann doch auch sehr auf der Hand, finde ich meistens. Also ist ja auch das Schöne, dass wir mittlerweile alle so irgendwie offen auch über Mental Health reden können und darüber, was uns vielleicht auch bedrückt und was uns triggert, wo wir stehen und auch vielleicht ein paar Muster von uns erkennen können und so weiter. Genau, das hilft. Gerade wenn man keine Schwäche zeigen kann oder gern alles unter Kontrolle hat.
Ich erkenne mich da so wieder. Deswegen, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich weiterfragen möchte.
Soll ich euch einfach lassen, euch beide? Oder?
We should be friends.
Ich erkenne jeden Satz, den du gerade gesagt hast. So, ja.
Irgendwann ist es, glaube ich, auch so, dass, also das wirst du mich vielleicht auch wieder kennen, man will halt seinen Leuten auch nicht auf den Sack gehen. Ja. Also so, gerade wenn man alles immer richtig macht, dann will man ja erst recht nicht eine Burden sein für irgendwelche Leute. Und wenn man dann 2 Wochen lang traurig war, dann ist man schon so, okay, ich muss es jetzt stoppen, weil das ist ja überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Wie sieht denn das nach außen aus? Und dann ist, glaube ich, so, okay, dann gehe ich jetzt doch nochmal, schlucke ich nochmal die Pille und gehe nochmal.
Ja, und ich finde das auch ganz, weil du das gerade angedeutet hast, ich finde das auch ganz schwierig, wenn man hat ja so die eigene Erwartung an sich, so, ich will alles richtig machen. Und die Außenerwartung ist aber auch, Rohl macht alles richtig, immer, es funktioniert alles immer. Mhm. Und da finde ich den Schritt so wahnsinnig schwer, wenn es dann mal nicht funktioniert oder man mal nicht in der guten Stimmung ist oder irgendwas schiefgelaufen ist, dann zu sagen, hey, by the way, Leute, können wir mal ganz kurz reden? Das finde ich super. Das finde ich super schwer, dann aus dieser eigenen Erwartungshaltung und aus der externen Erwartungshaltung, dass bei einem ja immer alles gut läuft, rauszugehen oder sich zu melden und zu sagen, nee, actually geht's doch nicht so ganz gut. Hast du da einen Trick?
Also interessanterweise habe ich auch aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass mir 1-2 Sachen wirklich über den Kopf gewachsen sind. Oder wie sagt man nochmal? Mhm. Weil wie gesagt, familiär jetzt einfach so 1-2 wirklich schwierigere gesundheitlichere Fälle waren und ich eben mir einfach wirklich letzten 6 Monate super viel Sorgen um meine Eltern, um meine Geschwister, aber natürlich auch um den Vater von meinem Freund und so weiter gemacht habe. Und man hat eigentlich meistens alles unter Kontrolle, aber man merkt dann irgendwann, wenn ein Bereich dann doch nicht so funktioniert, wie man ihn sich vorstellt, dass dann vielleicht die anderen dann auch irgendwann man sie nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Und genau, also aktuell ist es auch so, dass ich sagen würde, ja, ich brauche wirklich doch mal eine Pause. Und sich das auch einzugestehen und das auch irgendwie dann zu voicen, ist auf jeden Fall hart. Aber ich habe auch das Gefühl, mit so ein bisschen Erfahrung und zu der einen oder anderen
Situation, in der man schon mal
gesagt hat, Leute, es ist gerade wirklich jetzt doch viel gewesen die letzten Wochen, fällt es einem immer leichter. Und aktuell fällt es mir immer leichter. Was mir sehr schwer fällt, ist es dann wirklich auch auszuhalten. Also weil ich sage es dann meistens so, es wird schon bald wieder besser. Keine Sorge, I got this. Ich glaube, das und das zu akzeptieren und drin zu sitzen und auch wirklich mal zu sagen, hey, ja, du, es ist auch in Ordnung, wenn du jetzt nicht in 2 Wochen wieder voll dabei bist, sondern du kannst auch einfach mal jetzt sagen, es ist gerade, ich brauche wirklich mal eine Pause, weil sicher hast du die Gründe, jeder hat irgendwie die Gründe und es braucht auch gar keine Gründe, wieso es manchmal zu viel wird. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach Übungssache und einfach Augen zu und durch, einfach sagen. Also und je mehr man irgendwie Schwäche zeigt und authentisch ist, desto weniger gruselig wird es irgendwie.
Ich habe da auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe es auf 3 Ebenen so erkannt. Einmal mir selbst, ne, diese Erkenntnis, Selbsterkenntnis, die dann auch zu äußern, zu teilen und damit umzugehen oder auch selbst zu wissen, wie ich damit umgehen kann und ob ich überhaupt damit umgehen will. Bin seit 4 Jahren Selbstcoach für Führungskräfte, das mitten im Verbund mit 18 weiteren Kolleginnen und Kollegen. Und dann arbeiten wir natürlich mit Kunden. Und was ich halt gesehen habe, ist, dass wenn wir als Gruppe, als jetzt als Firma zusammenkommen, als ne, intern, da haben wir schaffen wir es, so eine Tiefe und Offenheit, Vertrautheit zu schaffen, in der jeder und jede immer wissen, wo sie dran sind, weil das wirklich einfach auf den Tisch gelegt wird. Mhm. Und ich habe da nie eine negative Konsequenz erlebt, weil wir natürlich keine in der Gruppe Soziopathen sind und das irgendwie gegen die Person dann nutzen. Mhm. Und für mich, was ich da erkannt habe, es kreiert immer eine Ebene. Also du bist sofort auf der gleichen Ebene, weil jeder von sich weiß, läuft nicht immer so, wie es laufen soll. Okay, da gibt es Lebensumstände, du sprichst von Gesundheit und Familie und so, ne? Es gibt ja andere Themen, die das Leben so bewegen. Und ab dem Moment, wenn es jemand äußert, ist so ein Level erreicht, ne? Und auf dem lässt sich dann total gut aufbauen. Das ist bei uns einfacher, weil wir Coaches sind und trainiert sind, das zu tun. Mhm. Ne? Und auch vielleicht alle aus Persönlichkeit so eine Eigenschaft mitbringen. Und wenn ich dann meinen Kunden sehe, ist auch noch sehr stark noch so, dass das, was du erzählst, ne, keine Schwäche zeigen, läuft immer alles, muss immer alles erfolgreich sein, etc. Und da habe ich aber auch gemerkt, ab dem Moment, wo die Leute bereit sind, sich wirklich zu öffnen und wirklich transparent zu sagen, wo sie gerade stehen, dann kreiert das so eine Ebene, wo erstmal alle innehalten und sagen, ach krass, okay, da auf der Ebene treffen wir uns jetzt. Mhm. Ne, weil ich war da mal oder ich bin da auch und habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Deswegen ist so unser Slogan ist immer, ne, lass die Hosen runter, mach es einfach transparent, sag, wo du gerade stehst. Ne? Check-in, immer zu sagen, ja. Jedes Meeting fängt mit einem Check-in an, mit der Workshop, wie fühlst du dich gerade? Und dann ist oft Oberfläche und dann sagst du, wie fühlst du dich wirklich? Mhm. Und dann kommt dann so,
absolut,
dann kommt das so raus, ne? Dann kommt das Echte raus, was du sagst, die Authentizität.
Das ist ja auch, also das muss ich schon auch sagen, das kriegt diese Firma auch einfach sehr gut hin. Also bei Spotify ist es wirklich so, dass Mental Health ist wirklich überall ein Thema und es ist ja auch so, dass die Firma gesagt hat, hey, es ist Pandemie, wenn ihr nicht könnt, dann könnt ihr nicht. Familie und eure mentale Gesundheit geht in jedem Fall vor und auch innerhalb unseres Teams, also auch, auch mein Chef oder so ist da auch sehr, sehr offen, auch mit dem, was bei ihm privat passiert oder auch was ihn bedrückt und so weiter und dementsprechend leben wir das natürlich in all unseren Teams, ne? Also ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr offenen Umgang.
Das öffnet auf der einen Seite Türen oder die Türen bleiben halt verschlossen, ne? Wenn so dieser Austausch oder diese Offenheit nicht zum Grundverständnis dazugehört. Ne? Und ich glaube, gerade zu merken, da öffnet sich eine Tür und ich habe immer versucht, meine Tür zuzuhalten und jetzt traue ich mich mal ganz kurz einen Spalt zumindest aufzumachen. Es muss ja nicht die komplette Loslösung davon sein. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren einfach, hat nicht nur zugenommen, sondern hat auch dazu geführt, dass es einfach ein anderes Arbeitsverhältnis oder ein anderer Umgang untereinander mit sich gebracht hat, ne? Und klar, also man hat dann vielleicht nicht direkt die Coaching-Mechanismen, um sozusagen da ranzukommen, aber ich finde, es braucht immer eine Person oder zwei Personen, die so ein bisschen vorleben und zeigen, wie das auch anders funktionieren kann, ohne halt so eine Wand vor sich zu haben.
Wir machen eine kurze Pause und stellen euch einen weiteren Partner dieser Folge vor. Und das ist die Allianz Lebensversicherung. Und Lebensversicherung und Altersvorsorge hört sich ja so immer ein bisschen verstaubt an. Ist es aber gar nicht, denn in der neuen Lebensversicherung der Allianz steckt wirklich viel drin. Mehr als man so denken könnte, denn die Allianz hat ihre Kapitalanlagen über viele Jahre zukunftsfähig aufgestellt. Das heißt, sie investiert breit gestreut auf der ganzen Welt und legt einen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Allianz investiert zum Beispiel in Wind- und Solarparks, in Büroimmobilien, in den öffentlichen Nahverkehr, aber auch natürlich in Aktien und vieles, vieles mehr. Und das Beste ist, sie bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit, damit am Ende mehr für euch drin ist. Wenn ihr mehr zur neuen Allianz Lebensversicherung erfahren wollt, dann lasst euch am besten beraten. Das könnt ihr persönlich wie auch digital machen. Entweder ihr informiert euch bei eurer Beratung vor Ort oder ihr besucht allianz.de/mehr drin. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Danke an die Allianz für den Support dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Sarul Krause-Jentsch. Podcasting. Wir sind ein bisschen abgezweigt. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie so deine Arbeit aussieht jetzt in der neuen Rolle? Und Podcasting hat so aus Wahrnehmung eines Konsumenten und Kunden von Spotify, also mich, einen größeren Stellenwert so erreicht die letzten paar Jahre. Das sieht man im Produkt, das sieht man in der App, das sieht man in der Strategie, in den Inhalten, die ihr produziert, auch irgendwie einkauft oder Partnerschaften macht oder selbst dann auch produziert. Gib uns mal so ein paar Einblicke in deine Arbeit. Also wie sieht die aus? Was macht ihr? Wie denkt ihr darüber nach? Wie sucht und findet ihr die richtigen Inhalte?
Also grundsätzlich ist es so, dass mein Bereich oder der Bereich Podcasting bei Spotify eben im lokalen Markt, also jetzt für uns quasi Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, teilt sich in drei Bereiche ein. Das ist erstens Content Development, das heißt, da geht es wirklich darum, wir haben ein Team von Producern, die Formate entwickelt, sich Ideen überlegt, diese dann mit Produktionsfirmen bespricht und so weiter und dann eben neue Formate quasi launcht und eben dann auch weiterführt. Der zweite Bereich ist Partnerships, das heißt, wir haben aktuell über 70.000 deutschsprachige Podcasts auf der Plattform. Insgesamt sind es, glaube ich, 2,9 Millionen Podcasts mittlerweile auf der Plattform. Und alles, was quasi diese PartnerInnen und Publisher und so weiter dann eben irgendwie bedrückt oder was sie brauchen oder wie wir zusammenarbeiten können, liegt dann eben in deren Verantwortung. Also beispielsweise jetzt auch die Zusammenarbeit mit der SZ oder so ist aus dem Partnerships-Team getrieben worden. Und dann der letzte Bereich ist für uns immer Editorial und Publishing, nennen wir das. Das heißt eigentlich die Redaktion. Also wie kuratieren wir Inhalte? Wie sehen Podcasts bei uns auf der Plattform aus? Welche Podcasts werden nach vorne gestellt? Welche Inhalte, welche Genres, auf welche Sachen setzen wir? Genau, das sind so die drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Und für uns ganz wichtig ist natürlich einerseits, wie entwickeln wir quasi diesen Markt weiter? Wie geht, also was ist das nächste Level für Podcasting einerseits? Also was bedeutet es für Inhalte? Welche Inhalte kommen in die Zukunft nach vorne, aber auch welche Features kommen, also beispielsweise aus den USA. Wir haben jetzt den ersten Vodcast gelauncht.
Innovieren. Erklär das mal ganz kurz.
Warte, den ersten was?
Den Vodcast.
Vodcast.
Genau. Wie Vodka.
Das ist ein Videopodcast.
Ach so.
Quasi, genau.
Früher hieß das ja Vlog, also ein Blog, Video.
Ja, man kann es auch Video nennen. oder Talk.
Audio.
Genau, also die Idee ist quasi, dass wir uns einerseits fragen, was kann Spotify quasi dem Podcast-Ökosystem irgendwie beisteuern? Und es ist einerseits natürlich, dass wir sehr, sehr viel in sehr starke Inhalte investieren. Also beispielsweise über die Akquisition von Studios wie The Ringer, Gimlet, Parcast und so weiter. Aber auch natürlich durch irgendwie Exclusives und Original Launches, die wir hier machen, beispielsweise wie der Panau Podcast, aber natürlich auch Wirecard oder gemischtes Hack, Fest und Flauschig und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch sagen, okay, an diesem ganzen Format-Podcast ist seit es das gibt, ich glaube 2005 oder so, ja eigentlich relativ wenig innoviert worden. Also das Produkt ist relativ gleich geblieben. Und da ist eben unsere Bet, dass wir sagen, okay, wir investieren wirklich quasi in das Medium-Podcast oder in das Format-Podcast, in dem wir multimediale Features haben. Also wir testen in den USA zum Beispiel auch interaktive Features, Q&As und so weiter. Aber auch Sachen wie Music and Talk, also dass du jetzt quasi auch Musik in Podcast spielen kannst, die dann ganz einfach über Spotify auch ausspielen kannst und so weiter oder auch auf einer anderen Plattform. Genauso wie Vodcasting, ja, also was bedeutet es quasi, einen Podcast auch mit Video oder mit eben Bewegtbild anzureichern? Also wenn du dir zum Beispiel Joe Rogan anguckst, der ist von Anfang an ein Vodcast bei uns auf der Plattform gewesen. Wir testen jetzt eben das, also Talkomat ist jetzt auch quasi der erste Vodcast, den wir in Deutschland gelauncht haben und so weiter. Und die Idee ist dann natürlich noch mit anderen Features wie Monetarisierungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt eine Open Access Plattform, worüber man quasi dann Podcasts, also auch seine eigenen Kundendatenbanken quasi oder seine Inhalte auch über Spotify distribuieren kann, aber eigentlich mit seiner eigenen Datenbank arbeitet und eben die Kundenbeziehung behält und so weiter und so fort, geht es uns darum, quasi so ein Ökosystem zu schaffen, um dieses Format nach vorne zu bringen, Innovation zu fördern und dann natürlich auch wirklich Creator zu enablen, von ihrer Kunst zu leben am Ende. So.
Check, wow. Also eine große Bandbreite. Magst du ein bisschen in die Inhaltsentwicklung reinzugehen, also wie, also was ich so stark wahrnehme, ist das, was wir eingangs besprochen haben, also das Thema Vielfalt auf jeden Fall sichtbar ist in der Auswahl von Originals und auch Exclusive, die ihr macht, ne? Also da wird eine ganz klar eine Strategie auch erkennbar. Wie, also wenn jetzt HörerInnen das hören und sagen, ich habe eine Idee für einen wunderbaren Spotify Original oder Exclusive, wie geht ihr da vor?
Also es gibt so drei Wege, über die, also zuerst mal freuen wir uns über jeden Pitch. Also es gibt über www.podcastpitch.de kann uns jeder Mensch einfach einen Podcast pitchen. Und wir freuen uns da über jede Idee und denken auch wirklich über jede Idee so lange nach, wie wir brauchen. Also da gibt es überhaupt keine Diskriminierung über irgendwelche PartnerInnen oder wer auch eine Idee einreicht. Das steht total frei. Grundsätzlich überlegen wir uns natürlich aber auch, welche Ideen wir gerne quasi welchen Ideen wir eigentlich Raum geben möchten und welche, für welche Werte wir stehen und für welche Werte wir dann auch unser Geld ausgeben wollen, weil das Ding ist, was man, glaube ich, auf der anderen Seite auch verstehen muss, einerseits haben wir natürlich eine große Macht, auch darüber, wie wir investieren und so weiter. Auf der anderen Seite ist das, was wir quasi an Inhalten auch bieten, wirklich nur ein ganz kleiner Teil des ganzen Ökosystems. Also wir haben aktuell, glaube ich, 59 Originals und Exclusives, aber es gibt halt über 70.000 deutschsprachige Podcasts. Und der Trade-off, den wir machen, ist immer uns zu überlegen, okay, was ist ein Spotify-Podcast? Also was ist ein Spotify-Original-Podcast? Und es ist eigentlich, muss es immer ein Format haben mit ein bisschen Mass-Appeal. Ja? Also es muss ein Mainstream-Format haben, was eine möglichst breite Zielgruppe eigentlich anspricht. Ja? Weil alles andere, was dann vielleicht schon eher in die Nischen geht, wir halt genug Partner-Content auf der Plattform haben. Und genau, das ist quasi das. Das heißt, wir möchten wirklich Geschichten erzählen, die irgendwie universell sind, aber natürlich auch aus die Geschichten eben erzählen von oder aus einem Blickwinkel von vielleicht auch marginalisierten Gruppen und so weiter. Also da achten wir dann eben auch sehr, sehr stark darauf, wer die Hosts sind und so weiter. Also wir würden jetzt ungern
ein weiteres Fest und Flauschig machen oder so.
Also ich hätte so gern weibliches Fest und Flauschig zum Beispiel. Mhm.
Ja. Habt ihr doch mit Herren gedeckt ein bisschen, ne?
Ja, die haben ja leider aufgehört.
Ah, okay.
Die haben
aufgehört. Ja. Ja. Das stimmt, okay, das habe
also
ich verpasst.
Also es gibt ganz viele Ideen.
Das wäre großartig.
Also,
ich hätte
das
schon
ist ja mal ein
Kopf.
Guter Aufruf hier an, an die HörerInnen und Hörer, die es sagen. Also weibliches Fest und Flauschig, das ist ja erstmal eine gute Herausforderung, die man hier platzieren kann.
Es gibt doch
kann.
So coole Ladies, die das machen können. Ja. Mir fallen ganz viele.
Hast du denn, auf der einen Seite akzeptiert ihr Pitches für sogenannte Originals. Hast du persönlich eine Geschichte, wo du sagst, ich würde so gerne, dass wir das mit Spotify machen, das wäre ein perfekter Spotify Original, der auch unsere Werte reflektiert, was es jetzt noch nicht gibt?
Also es gibt ein paar Geschichten, zum Beispiel aus dem Sport, die ich sehr gerne erzählen würde. Also es gibt so ein, zwei Verticals, die wir gerne eigentlich auch noch besetzen würden. Also weil, also wir haben zum Beispiel mit Wissen Weekly eine Show geschafft, die irgendwie, oder auch mit FOMO zum Beispiel, ja, also junge News, ja, Internet-News für eben eine Gen-Z-Audience oder eben für jemanden, der ein bisschen jünger ist, vielleicht einfach eher ein bisschen Internet affiner ist. Das haben wir mit Wissen Weekly und FOMO, finde ich, sehr schön hinbekommen. Und ich finde, es gibt halt zum Beispiel sehr, 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 sehr viele Business-Podcasts, aber die sind alle aus einer Denke irgendwie oder aus einer Art zu erzählen heraus. Und es gibt aber so viele junge Entrepreneurs im Internet oder junge Menschen, die irgendwie mit Side-Hustles und so weiter und so fort irgendwie einen ganz anderen Take auf Business haben und vielleicht irgendwie, das fände ich zum Beispiel spannend, aber auch im Sport, also ich bin selbst großer Fußballfan und finde ehrlich gesagt, dass es da so viel Emotionalität gibt in Fußball. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, die paar Male, die ich meinen Vater weinen habe sehen, war wirklich beim Fußball. Oder auch, also ich habe auch schon viel bei Fußball geweint und geschrien und gelacht und geheult und alles.
Aber es gibt noch keine Fußball-Podcasts in dem Sinne, dass das ja die Emotionalität aufgreift.
Also ja, es gibt da Mickey mit seinem, wie heißt denn die, ich weiß nicht mehr.
Fußball MML gibt es, genau. Dann gibt es einfach mal Luppen. Dann gibt es auch noch, also es gibt einige auch relativ erfolgreiche Fußball-Podcasts. Okay. Aber es gibt eben einfach so viele spannende Geschichten, die auch im Hintergrund passieren.
Ja. Ja.
Also für mich zum Beispiel, was jeden Fußballfan in irgendeiner Form bewegt, ist einfach so, wieso ist Fußball so verdammt korrupt? Ja, also wieso ist es einfach, die schönste Sache der Welt wird von Geld regiert und wieso kann ich eigentlich nicht, also wieso kann ich mittlerweile eigentlich die EM und die WM irgendwie nicht mehr mit gutem Gewissen genießen? Mhm. Wieso sehe ich so viele Nebenkriegsschauplätze, die so komplett gegen alles gehen, was ich irgendwie, wofür ich stehe und wofür ich eigentlich auch, woran ich glauben möchte und trotzdem sind dann diese 22 Menschen auf dem Fußballfeld und dann denke ich, okay, ist egal.
Ja.
Also so, was ist es, so warum ist das so und wieso nehmen sie uns das und was ist da passiert eigentlich?
Ja, voll interessant, also würde ich sofort hören, fände ich voll gut. Ja. Ich glaube, das wurde auch besonders, diese Frage oder diese Konfrontation kam wirklich mit der EM jetzt, ne? Also auch alleine der Umstand, wie in welchem, ja, mit der Pandemie bedenkt und so, wie das alles aufgebaut ist und dann, was da alles an die Oberfläche kommt, ne, hat so, glaube ich, viel entblößt von was hinter den Kulissen passiert.
Und
also
die politischen Machenschaften,
ja,
ne,
genau.
Also so, ach ja, wir sind ein neutraler Player, von wegen neutraler Player, wir sind ein neutraler Player, wenn es um die Regenbogenflaggen geht, dann wollen sie sich nicht politisch positionieren.
Ja.
Super spannend, da hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, es ist auf jeden Fall auch ein sehr emotionales Thema für mich. Ja, man fragt sich einfach so, wieso nehmt ihr uns das und wieso kann man eigentlich eine WM, was ein Event ist, was so viele Menschen emotional so berührt und die ganze Welt zusammenbringt, wieso kann man das nur durch diese korrupten großen Institutionen erleben? So? Und was ist passiert? Warum?
Ja.
Wieso?
Also wenn das jetzt jemand hört im Podcast, einen Pitch machen wir jetzt, podcastpitch.de, war das?
Genau, ja, podcastpitch.de.
Ja, erstmal die Geschichte pitchen, finde ich voll gut. Hast du noch andere Geschichten, die erzählt werden müssen im Podcast-Format?
Also es gibt so viele Geschichten, die ich auch gerne erzählen würde, die so in der Diaspora sind. Also zum Beispiel, was ich auch total schade finde, ist, dass wir bei Spotify ja eine riesen Audience im deutschen Hip-Hop haben, ne? Also so die Spotify-Charts sind eigentlich dominiert von Hip-Hop und dass diese ganzen Geschichten, die im Hip-Hop passieren oder eben auch die quasi in den Communities, die Deutsch-Rap und Hip-Hop hören, noch gar nicht im Podcast in der Podcast-Landschaft abgebildet sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass Podcasts sehr highbrow sind, von uns sehr gelernt, sehr öffentlich-rechtlich, eigentlich ein bisschen so Radio-Feature so und ganz viele Leute vielleicht da irgendwie gar keinen Zugang zu finden. Mhm. Ne? Also so, vielleicht ist es
so
einfach
Format-Clash eigentlich.
Es ist nicht deine Lebensrealität, also so, ne, vielleicht braucht es irgendwie mal so eine Art vier Blogs für Podcasts oder so, ne? Also dass man wirklich sagt, irgendwie so, wie kann man denn eigentlich das abbilden, was die Menschen in, Neukölln oder ne, bewegt, die oder vielleicht auch geflüchteten Geschichten und so weiter. Also da habe ich das Gefühl, dass so ein Riesengap und wir befinden uns im Podcast sehr in so einer, wir sind alle aufgeklärte, gebildete Menschen.
Happy Land
vielleicht, ja.
Also ja, ich glaube, weil es ja vielleicht auch zum Teil auch wieder nur meine Vermutung, zum Teil ja auch sehr stark gesteuert, in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark gesteuert wird durch so klassische News-Podcasts, Gesprächspodcasts. Ne? Und da ist vielleicht dann der Zugang zu diesem Format gar nicht so einfach. Ne? In den USA ist es ja, hat sich das ja natürlich entwickelt, die Podcast-Industrie oder die Szene ganz am Anfang ist ja auch schon irgendwie 10 Jahre alt, 15 Jahre alt eigentlich, hat ja dann erst mal wieder so den Trend-Pusher bekommen. Aber vielleicht ist das dieser Zugang, der in Deutschland einfach ein anderer ist.
Absolut, und ich glaube auch, dass wir da hinkommen werden. Ja. Also es ist ja so, dass wir stehen ja auch noch, also meiner Meinung nach stehen wir auch noch am Anfang, ne? Also so, was jetzt sich auch schon alles entwickelt hat an wirklich tollen dokumentarischen Reportageformaten und so weiter, das gibt's ja auch erst so seit 1-2 Jahren in der Fülle und auch in der Qualität. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall noch hinkommen werden. Also,
ihr habt auch Cui Bono gemacht, ne?
Nein, der ist von Studio Bummens.
Ah, okay,
und,
sorry.
Genau, das ist von Studio Bummens, RBB und K2H. Mhm. Und,
okay,
also
okay.
Es war,
ich dachte, ihr wart auch involviert. Okay.
Nee, genau.
Der Klassiker-Moment, Isa und ich möchten fragen. Isa, du darfst.
Danke. hörst du lieber Interviews oder lieber Gesprächspodcasts?
Also ich finde, ein guter Interview-Podcast ist meistens auch wirklich ein Gespräch, habe ich das Gefühl. Dementsprechend wahrscheinlich eher Gesprächspodcast, ja. Also
beziehungsweise kommst du dazu? Also ich meine,
es ist Wahnsinn, wie viele Podcasts ich höre. Ja. Es ist leider wirklich in jeder Minute, also ich habe das Gefühl, ich bin so Schlüssel, Handy, AirPods und Okay. Also mehr, es ist wirklich, es gehört irgendwie, also es ist wirklich auch Wahnsinn, wie Apple es geschafft hat, noch ein Gerät quasi direkt an mich ranzupflanzen. Aber ja, so, es ist irgendwie schon ein bisschen erschreckend, wie viel Zeit man dann doch mit AirPods in den Ohren verbringt. Oh Gott, das war jetzt ein riesen Apple-Commercial.
Kopflose Kopfhörer.
Nee, wie sagt man? Kabellose Kopfhörer, okay. Jo. Nee, genau. Also ich hatte zum Beispiel im letzten Wrapped, also dem Spotify-Jahresrückblick, hatte ich, glaube ich, 22.000 Minuten Podcast.
Wow.
Was, glaube ich, schon irgendwie so im Schnitt dann so 40, 42 Minuten oder so pro Tag sind. Was dann ja aber auch doesn't even get the whole picture, weil man dann ja doch auch viel abhört oder ne, auch viele Piloten hört und so weiter und eben Formate, die einem gepitcht werden und so weiter.
Das also, wollte ich gerade fragen. Also wie ist so die Balance zwischen Podcasts, die du dir selbst aussuchst, weil das Thema dich irgendwie interessiert oder weil die Hosts spannend sind und ne, dann die Zeit, die du damit verbringst, andere Pitches oder neue Pitches, Piloten zu hören?
Sehr schwer grundsätzlich zu sagen. Wahrscheinlich ist es wirklich eher so 80-20 fast schon. Mhm. Also ich habe so 20% wirklich sowohl für Podcasts, da ist unter anderem Scott Galloway, alles, was Scott Galloway macht, I listen.
Super.
Genauso wie Hidden Brain oder so von NPR oder eigentlich fast alles von NPR. Und dann die 80% sind aber auch meistens dann doch auch Fun, weil ehrlich gesagt machen wir auch Formate, die wir gern hören wollen. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch, also eine Hazel und ein Thomas, sie machen auch einfach Spaß. So. Mhm. Das, unsere Producer, die dann auch bei uns anfangen, sind manchmal so, ich kann doch gar nicht glauben, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich einfach coole Podcasts höre. Weil wir ja dann doch auch die viel abhören und ich mich natürlich auch viel damit auseinandersetze, welche Podcasts wir machen. Aber also zum Beispiel FOMO ist absolut in meine Routine reingekommen. Mhm. Also ich kann nicht mehr ohne FOMO leben. Das ist einfach ein cooles Newsformat. Also
ja,
so.
Dann passt der Name auch perfekt. Ja, ja. Ich kann ohne FOMO nicht mehr.
Großer Freund von FOMO.
Wenn ich nicht FOMO höre, habe ich FOMO. Was war aus deiner Sicht dein bestes beste Investition in dich selbst?
Gute Frage. Mm. also ich würde schon sagen, wahrscheinlich mein Studium in Amsterdam. Ja, also ich meine, ehrlich gesagt, das ist ja ein Investment von meinen Eltern, aber vielen Dank. Aber natürlich also alles, was quasi so, also auch die ganzen Coachings und so, die ich gemacht habe. Und ehrlich gesagt, es macht auch einen Unterschied, ob man es selbst bezahlt oder ob man es geschenkt kriegt. Also ich achte auch drauf, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie ein Coaching mache oder so, dass ich es mir nicht von der Firma bezahlen lasse, weil man geht mit einer anderen Energie rein. Das ist ganz komisch. Aber
du tust was für dich.
Ja, genau. Und es fühlt sich noch viel mehr an wie eine aktive Entscheidung und man gibt auch was auf dafür, weil man es eben wirklich will, als dass, wenn man sich quasi was aussucht und es bezahlt kriegt. Es ist vielleicht auch jetzt nicht der beste Lifehack, weil Leute, behaltet euer Geld und so, spart und irgendwie macht was draus. Aber es fühlt sich für mich immer anders an, wenn ich selbst bezahle. So, und das ist mir, glaube ich, bisher immer ganz wichtig gewesen auch, ja.
Was macht denn, weil wir ja bei Podcasts meistens immer über Gespräche sprechen oder von Gesprächen ausgehen. Klar, es gibt auch Interview-Podcasts, die so sehr klassisch News- oder nachrichtenorientiert sind. Worauf legst du Wert bei Gesprächen? Und gar nicht im Kontext von Podcasts, sondern so ganz allgemein.
Also, ich glaube, zuallererst mal ist es, also für mich auch einfach sehr viel Spaß oder Witz und Spaß. Also ich gehe meistens ziemlich glücklich aus dem Gespräch raus, wenn wir einfach eine witzige Zeit hatten und Fun quasi. Es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen albern, aber ja. Und dann natürlich auch, ehrlich gesagt, die besten Gespräche sind mitunter auch sehr, also man zeigt sich sehr verletzlich oder man kann verletzlich sein oder man zeigt Verletzbarkeit und ist eben auch sehr offen. Und dann ja, also das, was sich auch super gut auf Podcast übertragen lässt, ist natürlich auch so ein bisschen berührt sein, Empathie und auch eine Verbindung zu spüren.
Kannst du dich an ein Gespräch aus den letzten paar Monaten erinnern, was dich irgendwie nachhaltig, nicht unbedingt beeindruckt, sondern wo du nachhaltig vielleicht bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen verändert hast?
Also meine Eltern haben sich diesen Frühling getrennt und mein Vater und ich haben dann danach wirklich quasi auch lange, intensive, sehr gute Gespräche geführt, was gerade so, finde ich, dann von Tochter zu Vater teilweise einfach runtergeht, gerade wenn man sich relativ wenig sieht und so weiter. Und das hat mir total gut getan und hat mir richtig viel gegeben, einen Menschen, der eigentlich auch sehr große Probleme hat und sehr große Schwierigkeiten damit, quasi sich zu zeigen oder auch Schwäche zu zeigen, sich mir geöffnet hat oder wir uns gegenseitig geöffnet haben. Das hat mir auf jeden Fall nochmal so ein ganz anderes Gefühl gegeben und auch so, ja, stolz darauf, quasi so eine Verbindung zu haben. Mhm. So.
Und so ein Gespräch überhaupt führen zu können.
Absolut, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie so ich jetzt danach mich jetzt vielleicht verändert hätte oder so, aber solche Gespräche, glaube ich, gerade die einen dann auch überraschen von bestimmten Personen. Und es gibt ja so viele Menschen, denen man eigentlich so viel mehr mitteilen möchte, was man dann aber nicht macht. Und ich glaube, gerade wenn man dann diese Gespräche hat und dann merkt so, okay, wir gehen jetzt hier beide gerade ein bisschen freier, ein bisschen energetischer raus, das tut einfach extrem gut.
Mhm. Voll gut. Es passt, ich glaube, das passt gerade thematisch ganz gut zu der Frage, du kennst das vielleicht, wenn du unseren Podcast kennst, dass am Ende immer wir fragen so, was wäre, nicht wissend, wer unsere nächste Gästin ist, was für eine Frage hast du an sie? Und wir haben eine aufgenommen jetzt hier vor der Sommerpause von Dr. Sophie Chang, die Gründerin von Kuno Medical, also eine Plattform medizinische Dienstleistungen. Und sie hat folgende Frage an dich, unbekannterweise. Was war für dich die dunkelste Stunde und wie bist du rausgekommen?
Also es gibt so, denke ich, eine wirklich dunkle Stunde, die eben wirklich mit meiner Gründung oder auch meiner Selbstständigkeit zu tun hat, auf jeden Fall. Also einfach gerade für jemanden, der so ein Selbstverständnis hat von, ich bin ehrgeizig und irgendwie, ich krieg relativ viel hin und irgendwie gemanagt und auf die Reihe, war das ein riesen Rückschlag. Also absolut. Und auch so lange gekämpft zu haben, dann zu merken, manchmal ist es nicht in deiner Gewalt, du kannst manchmal Dinge nicht kontrollieren. Das war, wie gesagt, total wahrscheinlich, also zumindest beruflich auf jeden Fall meine dunkelste Stunde. Ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich, wenn man so in den Moment geht, wahrscheinlich war meine allererste Trennung, weil man ist halt 16 und man denkt, die Welt geht total unter. Der Schmerz war wahrscheinlich ähnlich, aber jetzt wirklich so looking back, war das auf jeden Fall meine dunkelste Stunde. Und also einerseits, was mir da geholfen hat, ist wirklich quasi Hilfe anzunehmen, auch wirklich einfach sich von Profis helfen zu lassen, sich wirklich auch Zeit zu nehmen. Also wie gesagt, ich war wirklich einfach eine Woche quasi auf einer Heldenreise, habe mich mit mir selbst beschäftigt. Und dann auf der anderen Seite auch natürlich der neue Job, ne? Also es ist einfach wahrscheinlich wie in der Liebe, wenn man dann eine neue Partnerin oder einen neuen Partner hat, das macht dann halt alles. Alles andere ist dann vergessen. Und so fühlt es sich so ein bisschen bei Spotify an. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen pervers, das zu sagen, aber es fühlt sich an, so als wäre ich verliebt in einen Job und in eine Firma und in eine Stelle und in ein Team und in das, was wir da tun. So. Und deswegen, so im Nachhinein fadet das jetzt alles gerade so irgendwo hin. Mhm. Und fühlt sich im Nachhinein aber auch alles total richtig an und in Ordnung. Und da, wo ich jetzt bin, ist ein sehr guter Ort. Und das war auch nötig, glaube ich, um da hinzukommen. Muss man ja auch sagen, ich hätte die Stelle auch nicht bekommen, hätte ich nicht die Erfahrung gehabt im Podcast-Bereich. Und auch schon mit Spotify zusammengearbeitet vorher und so. Das muss man ja auch sagen. Also Spotify hat ja auch unsere beiden Festivals auch gesponsert und so damals. Deswegen
gab es die Verbindung ohnehin.
Wie nach Hause kommen.
Genau, genau.
Welchen Titel würdest du deinem eigenen Buch über dein Leben geben?
Ich kann, du kannst, wir können nennen, weil ich das Wort können irgendwie so gern mag, weil so viel drin steckt. Also so, da steckt ganz viel Potenzial drin, da steckt ganz viel Schaffen, Machen, wir können.
Mut.
So Mut drin und halt, es ist auch so weit und so offen und ja, das wäre, glaube ich, das, weil ich glaube, wir können schon alles, ne? Also so, wir können auch die Klimakrise schaffen, bitte. Aber solche Sachen und genau, das wäre, glaube ich, so der Titel, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich auf jeden Fall Leute dazu auch motivieren kann, dass sie das Beste aus sich rausholen und halt auch können.
Sehr schöner Titel, ich glaube, der würde auch, den hätten ganz gerne einige Parteien, die zur Bundestagswahl stehen, hätten den ganz gerne auch dich als Texterin gehabt, weil das passt da ganz gut.
Vielleicht oder? Hört der eine oder die andere Kampagnenchefin jetzt noch zu und ab nächster Woche nochmal schnell also drüber gestrichen.
Oh Gott, aber das wäre dann so geklaut von Obama, fällt mir gerade ein.
Wieso? Ah, ja.
Yes, we can. Yes, we
ja
can.
Gut, aber du hast es ein bisschen aus... Ich finde das schön, aber dass ich kann, du kannst, ja. Wir können. Also das ist was individueller Anspruch ist, das Handreichen zur anderen Person und dann gemeinsam das machen, finde ich.
Obama hat
guter Upgrade von Obama.
Ja, genau. Nice. Obama hat ja nie von sich, also, oder? Gesagt, I can.
Nee.
I can do this. We can do this. Ja. Wir werden sehen. Wir haben noch 4 Wochen bis zur Bundestagswahl. Vielleicht sehen wir irgendwo noch spontane Plakatänderungen.
Oh, es wäre so schön, wenn wir könnten. Ja.
Ich hatte eine Frage im Kopf, die initiiert ist, glaube ich, durch die letzten Wochen, was so in der Welt gerade passiert. Und das ist eine sehr große Frage, aber wie denkst du über die Zukunft gerade nach?
Es ist so schwer, weil man, finde ich, als informierte Person schon einen gewissen Nihilismus irgendwann auch entwickeln kann. Also ich habe zum Beispiel gerade Social Media gelöscht, dementsprechend verbringe ich halt die viel zu viel Screentime, die ich habe, in News-Apps, ne, und lese eigentlich den ganzen Tag nur Nachrichten. Und es fällt mir sehr schwer, manchmal da noch wirklich zuversichtlich in die Zukunft zu sehen, weil natürlich das, was wir sehen, eine gefilterte Version der Welt ist, die natürlich nur schlechte Nachrichten im Zweifelsfall irgendwie nach vorne bringt. Aber gerade, wie gesagt, fällt es mir manchmal ein bisschen schwer zwischen quasi diesem dann doch eher so ein bisschen fatalistischen, nihilistischen, okay, wir werden sowieso alle sterben, wieso investieren wir eigentlich in irgendwas? Aber eigentlich würde ich mich schon als Person bezeichnen, die sehr, sehr optimistisch ist und sehr positiv und ich auch nichts mache in dem Gedanken, dass es nicht weitergeht oder dass wir nicht irgendwie eine Lösung finden oder dass wir nicht zusammenkommen können und dass wir nicht sehr viel besser sind, als wir glauben, dass wir sind. Weil man muss ja auch sagen, also was mich immer sehr zurückwirft, sind zum Beispiel so Rückschläge, wenn irgendwie die AfD oder recht, also wie gesagt, rechtes Gedankengut quasi sehr stark nach vorne tritt. Und dann fällt mir aber doch eigentlich eher auf, dass das, was ich sehe und das, was ich auch das Gefühl habe, was sich bewegt, schon eher in eine positive Richtung geht. Und auch gibt es ja verschiedenste Bücher, die eben auch eigentlich sagen, wenn man wirklich mal jetzt hunderte Jahre zurückblickt, dann waren wir noch nie so wohlständig wie jetzt, dann waren wir noch nie so frei wie jetzt, dann waren wir noch nie so friedlich wie jetzt eigentlich in der gesamten Welt. Und das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder als Realist auch einfach vergegenwärtigen. So, weil ich glaube, dass gerade wenn man eben in unserer Bubble steckt, dann neigt man schnell dazu zu denken, ich bin ja Realist, deswegen alles ist scheiße. Ne? Aber es ist es, glaube ich, gar nicht. Nämlich, wenn man wirklich Realist ist und wenn man sich wirklich die Daten ansieht und wenn man wirklich darüber denkt, welchen Fortschritt wir technologisch und auch gesellschaftlich gemacht haben, dann ging es eigentlich eher immer nur nach vorne, die letzten hunderte von Jahren oder auch Jahrtausende wahrscheinlich. Und die Hoffnung habe ich einfach auch. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich mich umgebe, sind auch einfach sehr gute Menschen, sehr hoffnungsfrohe Menschen, Menschen, mit denen ich irgendwie auch die Welt gestalten will und Menschen, an die ich auch glaube und wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass wenn es so viele so gute Menschen gibt, dass wir nicht eine gute Zukunft vor uns haben.
Willst du zum Abschluss einen Podcast-Tipp teilen?
Oh ja. Oh,
das du hast ist ganz schwer. Viele ja schon genannt, aber ja. Vielleicht ist jetzt so die...
Wir packen die einfach in die Shownotes.
Ja.
Also wie gesagt, meinen absoluten Lieblingspodcast Hidden Brain habe ich natürlich schon genannt. Ich denke, in dieselbe Kerbe schlägt natürlich auch Invisibilia rein. Mhm. Für alle Leute, die auch vielleicht Französisch können, gibt es auch Emotion. Das ist so ähnlich wie Invisibilia, auch ein sehr guter Podcast. Ich bin ein großer Fan von so Verhaltensforschung und Hidden Forces that shape us. So, und deswegen finde ich es immer total spannend. Und die Amerikaner machen das eben sehr, sehr cool mit so Storytelling-Elementen und so weiter. Und für alle Frauen, glaube ich, die anderen starken Frauen zuhören wollen, dann kann ich auf jeden Fall The Cut empfehlen. Oder auch Dying for Sex, auch ein sehr interessanter Podcast.
Sehr cool.
Ja, ja, ne? Ja. Ich habe lange nicht mehr in einem Podcast geweint und bei der letzten Folge musste ich echt rechts ranfahren und habe im Auto geschluchzt.
Die habe ich noch nicht gehört. Okay, ich bereite mich vor.
Get ready, Isa. Genau, also falls ihr euch berühren lassen wollt, dann solche. Und genau, ansonsten auch Kara Swisher, Sway, Pivot, Scott Galloway, es gibt so viele gute Podcasts. Die sind jetzt alle Englisch, ne? Also Deutsch, großer Tipp von mir jetzt ganz speziell aktuell. Zum Beispiel finde ich auch diesen Kim.com Podcast, habe ich auch gut schnell runtergehört. Und immer Uriallo. Jeder Mensch muss Uriallo hören eigentlich. Ja.
Okay, da muss ich selbst mal nachforschen, was dahinter steckt.
Ja. Sorry, das Samuel, war du so das, ein Tipp, ich so 50.
Ja, ja, das,
ich, how much time you got?
Ich hatte mir schon gedacht, dass das so passiert.
Ist und ja FOMO noch, steht ganz oben.
Ist ja eine schwierige Frage, weil jemanden wie dich, die den ganzen Tag mit Podcasts zu tun haben, sich da auf eine Sache zu fokussieren. Tja, und vor lauter Aufregung und lauter Flow haben wir Sarul ganz vergessen, die Frage zu stellen, die sie an die nächste Gästin hat. Das haben wir dann nach dem Gespräch nachgeholt. Und Sarul war so nett, uns per WhatsApp eine Sprachnachricht mit ihrer Frage zu schicken, die wir jetzt abspielen. Vielen Dank, Sarul.
Es spricht ja sehr für unser Gespräch, dass wir vergessen haben, die Frage noch zu beantworten, was die nächste Frage wäre an die mir unbekannte Gästin. Also meine Frage an die mir unbekannte nächste Gästin bei Role Models wäre, was hast du in deinem Leben bisher nicht gelernt und wirst es auch wahrscheinlich nicht mehr lernen und warum?
Ich fand das sehr, also mir hat das ganz viel Energie gegeben hier an einem Freitagnachmittag, draußen 45 Grad, was, und in die Welt hier einzutauchen. Natürlich, ne, wir machen einen Podcast, deswegen war es schön, mit dir als Podcast-Expertin darüber zu sprechen und tiefer so ein bisschen in die Hintergründe da reinzugehen.
Wir machen das im Off nochmal mit den, ich habe mir so ein paar Fragen noch aufgeschrieben. Für uns jetzt, was wir noch herausfinden.
Ach so, was wir jetzt. Wir haben auch Hausaufgaben mitgenommen, genau. Was wir nach alles machen müssen. Vielen Dank für deine Zeit, auch noch so kurz vor deinem Urlaub. Wünschen dir ganz viel Entspannung und Erholung und Abschalten vom Tagesgeschäft und
Sehr gerne. Vielen Dank, werden. Ihr zwei. Es war wirklich, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sehr viel gegeben. Und ihr macht auf jeden Fall hier so eine ganz, ganz nette Atmosphäre, wo man echt Lust hat, sich zu öffnen und so. Vielen Dank.
Danke dir. Ich finde, du hast einen ganz tollen Schlussakkord gesetzt. Da bin ich sehr dankbar für, weil darüber werde ich jetzt noch ein bisschen nachdenken.
Ja, fand ich auch. Also danke dir und dir weiterhin ganz viel Erfolg.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank natürlich auch an unseren Partner dieser Episode, Schieß Mercedes und die Allianz Lebensversicherung. Und wie immer einen riesengroßen Dank an Jasmin Stuckinger, die für die redaktionelle Arbeit bei uns sorgt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Isa
und euer David.